Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, ich nehme Sie heute mit unserem Predigtext mit nach Jerusalem. Wir befinden uns in der Zeit des alten Israel, Saul, der erste König, der das Volk Gottes regiert. So wie es gestern bei König Karl III. In London geschah, so war es auch beim Saul oder ich glaube sogar umgekehrt. Also die in London haben sich das abgeguckt, was da in Jerusalem üblich war. Also so wurde auch Saul gesalbt. Haben Sie es gesehen gestern? Ich hoffe nicht. Denn die Salbung, wenn Sie die gesehen hätten, hätten Sie hinter dem Parlament gestanden. Also nicht schummeln hier, gilt nicht. Also, Saul wurde gesalbt. Warum? Als Zeichen der Auswahl von Gott, das ist mein Mann, und als Zeichen der Begabung mit Gottes Geist. Also König geht nur mit Gottes Geist zusammen, sonst richtet man Chaos an. Dann aber geht die Geschichte mit Saul so weiter. 1. Samuel 16, unser Predigttext. Der Geist des Herrn aber wich von Saul. Und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Da sprachen die großen Sauls zu ihm, siehe, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Unser Herr, also Saul, befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit er mit seiner Hand darauf spielte, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Leuten, seht euch um nach einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach, ich habe gesehen einen Sohn Isais, des Bethlehemiters. Der ist des Saitenspiels kundig und auch ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön von Gestalt, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende zu mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente vor ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. So oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter und es ward besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. Herr Jesus, das ist dein Wort für uns heute Morgen. Hilf uns hinein in diese Geschichte und lass uns entdecken, was das auch für unser Leben bedeutet. Amen. Ich habe eine einfache Frage. Wer spielt in dieser Geschichte eigentlich die Musik? Oder etwas weniger poetisch gefragt, wer bestimmt das Geschehen? Drei mögliche Antworten greife ich heraus. Die erste, wahrscheinlich naheliegendste Antwort, der König. Wer denn sonst? Also Saul. Da stehen die Großen im Lande vor ihrem König. Hohe Beamte, wichtige Militärs, Regionalverantwortliche, so in der Art. Sie bitten um einen Befehl. Sie können keinen Vorschlag machen, sondern sie sagen, befehle uns doch. Denn Saul hat natürlich das Sagen. Hier bei ihm spielt die Musik. Und deswegen kann er auch einfach sagen, bringt diesen Mann her. Ja, der fragt jetzt nicht, sondern der sagt, bringt ihn her. Also die absolute Macht eines antiken Königs wird sichtbar. Aber so einfach ist die Sache ja nun doch nicht. Auch wenn Saul äußerlich noch fest im Sattel sitzt oder besser auf seinem Thron, hat sich innerlich etwas geändert. Der Mann, der sein Land regieren und sein Volk führen soll, ist von Angst geplagt. Später in den Berichten über ihn ist von Wutausbrüchen die Rede. Saul ist schon zu diesem Zeitpunkt, wo wir ihm jetzt hier begegnen, ein augenscheinlich emotional instabiler Mann. Wie kommt es dazu? Unser Bericht sagt einfach und klar, der Geist Gottes wich von Saul und ein böser Geist ängstigte ihn und auch hinter diesem dunklen Zug steht irgendwie Gottes Wirken. Was ist da los mit diesem Saul? Saul war doch König von Gottes Gnaden. Und zwar nicht nur als Traditionsgut wie bei manchen europäischen Fürsten seit dem Vater von Karl dem Großen, also Pipin so 570 rum, 750, ein bisschen später, um 750 rum, da war das so üblich, dass Könige in Europa Könige von Gottes Gnaden waren. Das war Traditionsgut. Nein, bei Saul war das ja anders. Das war nicht nur ein Spruch, sondern da hatte Gott selbst wirklich eingegriffen. Hatte den Propheten Samuel losgeschickt und hat gesagt, hier salbe mir den Saul zum König, das ist mein Mann. Und dann ging das auch irgendwie halbwegs vernünftig los, aber dann ist Saul ausgestiegen. Ich weiß nicht, ob ihm die Macht zu Kopf gestiegen ist, jedenfalls Saul ist ja nur König unter Gott. Er ist ja nicht der Sonnenkönig selber. Habe ich jetzt gerade ein Bild gesehen in Berlin. Ludwig der 14. als Sonnenkönig. Wie die Sonne selber. Gesicht in der Mitte, Sonne drumherum. Das Himmelsgestirn. Da ist kein Platz mehr für den lebendigen Gott. Aber das war bei Saul anders. Er ist nur König von Gottes Gnaden. Aber er war ausgestiegen aus dieser Beziehung zum lebendigen Gott. Sicher, irgendwie spielte Gott in seinem Leben weiter eine Rolle, das war klar. Aber Saul war ungehorsam geworden. Ganz praktisch, sein eigener Wille zählte mehr als das, was Gott wollte. Vorteilsnahme im Amt kam dazu, hat was mitgehen lassen und ist am Ende fromm verkauft, wunderbar. Uneinsichtigkeit kam dazu, als der Prophet zu ihm kam und sagte, du, da ist was faul bei dir. War doch alles irgendwie ganz anders gemeint. Und er hat es dann auch noch anderen in die Schuhe geschoben. Das Volk wollte es so. Und da war das Maß dann irgendwann voll. Und Gott, der Herr, zog seine Legitimation zurück. Der Geist des Herrn wich von Saul. Sicher, äußerlich hat sich erstmal nichts geändert. Saul war immer noch König in Israel. Aber seine göttliche Legitimation war dahin. Jetzt regierte er nur noch aus eigener Kraft. Und so zog ein böser Geist in sein Herz und Angst bestimmt sein Leben und sein Regieren. An dieser Stelle müssen wir uns kurz aus Jerusalem verabschieden und einen Sprung in unsere Gegenwart machen, damit wir die Geschichte nicht falsch deuten. Das, was wir hier und später an Saul sehen können, würden wir heute an den sichtbaren Dingen vielleicht als Depression beschreiben, als Angststörung. Da bin ich kein Fachmann. Das sind alles Krankheiten der Psyche. Krankheiten, die in unserer Gesellschaft im Moment aktuell weite Ausmaße angenommen haben. Es sind Krankheiten, die man behandeln kann. Es gibt Fachleute, die weiterhelfen. Aber das ist bei Saul ein bisschen anders. Seine sichtbaren, ich mag gar nicht Krankheiten sagen, seine sichtbaren Störungen haben es mit der Sünde dahinter zu tun, mit dem, was dahinter steht. Sein Ungehorsam gegenüber Gottes Willen führt ihn in die Dunkelheit. Aber ganz wichtig, das ist natürlich nicht bei jeder Depression so, die uns heute ereilt. Das haben Christen manchmal befürchtet. Wenn ich schwermütig bin, dann habe ich gesündigt. Im römisch-katholischen Kontext wurde die Melancholie als Tristitia, also Tristesse würde man vielleicht französisch sagen, als Tristitia, das galt eine Zeit lang gar als Todsünde. Das war natürlich verheerend, denn ein psychisch angeschlagener Mensch braucht Hilfe und keine Verurteilung. Aber noch einmal, die Ausgangslage ist bei Saul anders. Hinter seiner Lebensangst steht Sünde. Ungehorsam gegen Gottes Willen. Das aber ahnen die Menschen um ihn herum nicht. Sie halten seine dunklen Züge für vorübergehende Stimmungsschwankungen und sie suchen nach praktischer Hilfe. bevor wir uns die praktische Hilfe näher ansehen, will ich noch eine Frage aus dieser Geschichte Sauls weitergeben. Nämlich die Frage, welcher Geist bewegt eigentlich ihr Leben? Ist das der Geist Gottes, der zum Leben führt, der lebendig macht? Oder sind es andere Mächte? Oft gut getarnt, aber bei genauer Hinsicht kommt man mit ihnen ohne Gott aus. Oder sie sind gar gegen ihn gerichtet. In jedem Fall führen sie am Ende in die Dunkelheit. Bei Saul wird das recht schnell sichtbar. Äußerlich sitzt er noch auf dem Thron, aber innerlich macht sich Angst breit. Gottes Geist hat ihn verlassen. Wer spielt die Musik in dieser Geschichte? Saul war der erste Antwortversuch und wir merken, naja, einerseits, andererseits. Eine zweite Antwort, wieder ganz praktisch, ein junger Hirte. Dieser Mann macht tatsächlich jetzt richtig Musik. Sein Instrument nennt Luther in seiner Übersetzung eine Harfe. Haben Sie vor Augen so? Ja, bisschen unhandlich. Wie aber sah das Instrument in der Antike aus? Ich habe ein antikes Bild aus dem Jahr 701 gefunden. Auf dem kann man das Instrument sehen. Ja, links der Mann und der hat ein Instrument in der Hand. Sie können es sehen, so ein Rahmen, die Saiten in der Mitte. Kinnor heißt das Ding. Es gibt eine griechische Ähnlichkeit, da heißt es Kithera. Genau. Und daraus ist dann auf Deutsch die Zither geworden. Ja, also so hängen diese Sachen alle miteinander zusammen. Dieser Kinnor wird mit der linken Hand gehalten. So, den Rahmen hält man mit der linken Hand fest und dann kann man mit der rechten Hand spielen. Ja, das kam in unserem Text öfter vor. Er spielt mit der Hand. Ein Saiteninstrument. Später, so um die Zeit von Jesus rum, hat man das auch mit dem Plektron gespielt. Also nicht nur mit der Hand, sondern auch mit so einem kleinen Plättchen. Ich würde sagen, statt Harfe, da haben wir irgendwie so ein großes Ding vor Augen, wird man wahrscheinlich eher von Leier reden. Ja, Lyra würde man griechisch sagen. Also, Sie haben eine Idee, um was für ein Instrument es geht. Danke für das Bild. Solch eine Leier konnte David wohl gut spielen. Und darum wurde er jetzt an den Königshof von Saul gerufen. Mit dieser musikalischen Komponente landet unser Predigttext deswegen wohl auch am heutigen Sonntag Kantate. Also das ist der Grund, warum man diese Geschichte ausgesucht hat für heute. Aber in der ganzen Geschichte ist vom Singen gar nicht die Rede. Ja, wir kennen natürlich jetzt David. Wir kennen den David als Psalmendichter, als Sänger. Aber in dieser Geschichte musiziert er nur, da ist von Text nicht die Rede. Aber hier bei Saul wird David, ich würde es mal sagen, als Musiktherapeut gebraucht, nicht als Sänger. Und er hat Erfolg. Sein Musizieren hilft Saul immer wieder ein Stück auf. Die Stimmung hält sich auf, der Zorn beruhigt sich. Kein Wunder, dass Saul diesen David sehr schätzt und auch zu anderen Ämtern beruft. Die beruhigende Wirkung der Musik will und kann Saul nicht mehr missen. David soll möglichst dauerhaft in seiner Nähe sein. Und bis heute dient die Musiktherapie, ich zitiere, der Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung seelischer, körperlicher und geistiger Gesundheit. Musiktherapie, so eine aktuelle Definition. Aber das füge ich wenigstens in Klammern hinzu, Musik kann auch das Gegenteil bewirken. Sie kann auch zu anderen Zwecken gebraucht werden. Sie kann aufputschen und nicht beruhigen. Sie kann zum Verlust der Selbstkontrolle führen. Sie kann Gewalt verherrlichen und Gewalt fördern. Aber eins wird bei Saul nun auch sichtbar, auch die beste Musiktherapie kann seine Symptome lindern. Luther übersetzt immer, es wird besser mit ihm, aber sie kann das Grundproblem nicht lösen. Das Grundproblem sitzt tiefer. Es ist nicht nur ein Problem seiner Psyche, seiner Nerven. Den mangelnden Geist Gottes kann man nicht mit Musik herbeizaubern. Beruhigte Nerven sind nicht mit dem Frieden Gottes gleichzusetzen. zu diesem echten Frieden hätte Saul finden können, wenn er seinen Ungehorsam gegenüber Gott eingesehen hätte. Wenn er seine Sünde nicht kleingeredet und anderen in die Schuhe geschoben hätte, dann hätte Gott ihm vergeben können. Es hätte einen Neuanfang unter Gottes Leitung gegeben, auch für den König Israels. Und das ist bis heute nicht anders. Ich bin dankbar, dass wir mit unserer Altmühlsee-Klinik Menschen in ihrer körperlichen und seelischen Erkrankungen helfen können. Ich freue mich über einen guten Stand der Medizin in unserem Land. Aber ich fürchte doch, dass viele Menschen damit zufrieden sind, dass das Herz und die Knochen wieder in Ordnung kommen und die psychischen Turbulenzen sich gelegt haben. Aber der Friede Gottes reicht noch einmal tiefer. Er gilt nicht nur für die Zeit, das ist schon viel, sondern sogar für die Ewigkeit. Und da hilft dann nur eins, Umkehr in die offenen Arme von Jesus. Denn der hat auch meine Schuld getragen, meinen Ungehorsam gegenüber Gott. Er hat das mit in seinen Tod genommen. Und seine Auferstehung weckt eine Hoffnung über alle menschlichen Einschränkungen und Krankheiten hinaus. Saul hat es verpasst, umzukehren. Aber uns steht der Weg offen. Jedem Menschen steht er offen. Aber dieser Weg führt über, ich sag's mal klassisch, Buße und Bekehrung. Und dafür muss man vom Thron der Selbstgerechtigkeit hinunter und sich vor Jesus beugen. Dann aber zieht der Geist Gottes ein und er lässt uns in Jesus nicht mehr los. Das ist ein Vorgang, den wir Seelsorge nennen, nicht mehr Therapie. Und wie gut, dass auch das in unserer Klinik und in unserer Gemeinde möglich ist und an vielen anderen Stellen und anderen Gemeinden. Dass Menschen mitten in den Stürmen des Lebens Jesus kennenlernen und ihm ihr Leben anvertrauen. Zurück zu David, ja auch ein Urahn von Jesus. Ich staune nicht nur über seine musiktherapeutischen Fähigkeiten, sondern noch über etwas anderes. Denn kurz vor diesem Ereignis, das wir heute bedenken, bevor David an den Königshof von Saul gerufen wird, kurz vorher berichtet das 1. Samuel-Buch noch von einem anderen wichtigen Ereignis im Leben von David. Denn Gott hat jetzt nicht nur dem Saul den Geist entzogen, sondern er hat zugleich David als neuen König von Israel ausgesucht und ebenfalls salben lassen. Nun liegt der Geist Gottes auf David. Und was macht David jetzt damit? Er lässt sich Zeit. Oder besser, er lässt Gott Zeit. Als David nun bei Saul angekommen ist, in dessen unmittelbare Nähe, da dachte ich so, da hätte doch der gute David jetzt eine Abkürzung auf den Thron nehmen können. Wäre ja einfach gewesen, als Waffenträger war er jetzt eingestellt, da gab es viele Möglichkeiten, den von Gott ausgemusterten Saul zu beseitigen und sich an dessen Stelle zu setzen. Er hatte doch immerhin Gott auf seiner Seite, denkt man vielleicht. Aber David widersteht der Versuchung. Der Geist Gottes, der ihn bewegt, ist auch ein Geist der Geduld und des Wartenkönnens auf Gottes Gelegenheiten gegen alle Eigenmächtigkeiten. Damit aber sind wir längst bei der dritten Antwort auf die Frage angekommen, wer spielt in dieser Geschichte eigentlich die Musik? Es ist der lebendige Gott selbst. Denn er hat ja im Hintergrund die Fäden in der Hand. Er entzieht Saul die Vollmacht und setzt David als neuen kommenden König ein. Er sorgt dafür, dass David, der Hirtenjunge, auf eher unspektakuläre Weise an den Königshof kommt. Dass er dort das Regierungsgeschäft aus nächster Nähe kennenlernt. Gott selbst sorgt bei David dafür, dass dieser Geduld lernt und ich sag's mal nochmal mit so einem altmodischen Begriff und Demut. Stellen Sie sich mal vor, jahrelang zu wissen, ich bin der neue Chef und der andere ist längst verworfen und ich komme nicht dahin. Also das ist nochmal anders als bei Karl in London. Der musste ja auch lange warten, bis er da angekommen war. Aber da war klar, seine Mutter war rechtmäßig im Amt. Und sie war nicht von Gott verworfen. David muss Demut lernen, sich beugen, auch unter Entscheidungen und Verhalten von Saul, das ihm nicht gepasst hat. Er musste sich beugen unter den König, der noch im Amt ist. Zu diesem ja meist eher verborgenen Wirken Gottes gehört noch eine Beobachtung, die mich zuletzt nachdenklich macht. Saul ist ja augenscheinlich aufgrund seiner Sünde von Gott verworfen. Aber Gott, der Gott Israels, entzieht dem König Israels zwar die Vollmacht, aber trotzdem bleibt Saul noch im Amt. Also Gott sagt, mein Geist ist nicht mehr auf dir und trotzdem bleibt dieser Mann im Amt. Und es ist noch fast verrückter, denn Gott sorgt ja jetzt noch mit Hilfe von David dafür, dass die Not Sauls ein Stück gelindert wird. Also die Not, die doch auch damit zu tun hat, dass Gott ihm den Geist entzieht. Man merkt, die Sachen sind nicht so ganz einfach schwarz-weiß, wie wir sie manchmal gerne hätten. Ich will zwei Folgen für uns daraus mitnehmen. Das erste, Gottes Geduld, auch mit seinen ungehorsamen Geschöpfen, ist größer, als ich manchmal denke. Bei Jesus wird es dann richtig greifbar. Da trägt der Sohn Gottes die Strafe Gottes, die ich verdient habe. Das ist noch verrückter als die Musiktherapie Sauls. Aber es ist wahr, zu meinen Gunsten wahr. Und zugleich entdecke ich darin auch eine riesengroße Einladung. Lieber Mensch, wer auch immer du bist, Gott lädt dich ein. Er lädt dich ein, umzukehren. Obwohl dein Leben Gott so oft keine Ehre gemacht hat, er schenkt dir Zeit. Zeit, neu anzufangen, mit ihm das Leben neu zu gestalten. Gottes Geduld mit seinen ungehorsamen Geschöpfen. Das eine und die zweite Folge: wenn Gott selbst dem ungehorsamen und längst verworfenen Saul noch so viel Gutes tut, dann darf ich dahinter nicht zurückstehen. Auch ich darf denen Gutes tun, die Gott bisher den Rücken kehren. Und vielleicht verändert das ja sogar etwas. Amen. Ich bete. Herr Jesus, du hast uns mit hineingenommen in diese Geschichte Sauls. Wir haben etwas von deiner großen Geduld wahrgenommen, aber auch davon, dass Schuld nicht ein Spiel ist, dass Ungehorsam praktische Konsequenzen hat. Danke, lieber Herr, dass du unseren Ungehorsam getragen hast und dass wir in dir nicht mehr verworfen sind. Schenk doch, dass wir befreit aufatmen und neu leben an deiner Hand. Und schenk doch, dass noch mehr Menschen den Weg zu dir finden. Nicht nur zu einem gesunden menschlichen Alltag, sondern zum Frieden mit dir, der bis in die Ewigkeit hineinstrahlt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.